Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Lars Josefsson, wir sitzen hier in Davos in einer Hotelbar rund um Leute. Sie haben gerade auch eine Veranstaltung hier gehabt. Sie sind regelmäßiger Gast in Davos. Hat sich etwas geändert an den Diskussionsthemen, seit Sie hierher kommen?
Ja, die Diskussionsthemen folgen ja immer die Top-Themen der Welt. So, von Zeit zu Zeit ist es andere Themen. Meine Themen, das ist Energie und Klima, die sind sehr hoch auf der Agenda, und das finde ich natürlich sehr, sehr gut und wichtig für die Welt. Dieses Jahr ist natürlich durch die finanziellen Probleme der Welt ein zusätzliches Thema hineingekommen, das auch prägt die Diskussion heute.
War Ihre Firma auch davon betroffen? Also die Vattenfall in Schweden, so diese Turbulenzen an diesen Finanzmärkten der letzten Tage?
Nein, überhaupt nicht, würde ich sagen. Und vielleicht ist die Energiesektor ist ja ein stabilisierender Faktor in diesem Fall. So, das ist mehr der Bankenbereich und so weiter.
Lars Josefsson, heute Morgen haben Al Gore und Bono geredet über extreme Armut und Klimawandel und damit über ein Dilemma, wie arme Leute mit Energie versorgen und gleichzeitig das Klima schützen. Es zeigt auch von der Besetzung her, wie prominent dieses Thema hier ist. Wie löst man ein solches Dilemma? Wie redet man über ein solches Dilemma hier in Davos?
Ja, ich komme ja selber aus so einer Sitzung über EPA, Energy Poverty Alliance, der World Economic Forum, wo meine Firma Vattenfall einer der Gründer ist. Und wir machen jetzt ein sehr konkretes Projekt in Lesotho, in einer so Rural Area Electrification, das heißt Elektrizität für die Arme dort. Und diese Problem, dass wir haben gleichzeitig diese Armut, Energiearmut mit Klimaschutz zu vereinen, sehe ich als eigentlich ein relativ kleines Problem. Das heißt, die Leute, die keine Energie haben, die müssen ja so schnell wie möglich jedenfalls einen Zugang zur Energie bekommen. Aber wenn das so wäre, dann heißt das, die zusätzliche Emissionen dadurch hat überhaupt keine Bedeutung für das Klimawandel. Das Klimawandel ist ein viel größeres Problem.
Sie haben es angesprochen, die Energy Poverty Action, das ist eine Initiative von einigen CEOs von führenden Energiekonzernen, auch Vattenfall, wie Sie gesagt haben. Jetzt, was ist überhaupt die Motivation, jetzt Ihre Motivation, armen Leuten Zugang zu Strom zu geben?
Ich glaube, das ist eine Verantwortung, die wir tragen. Ich meine auch, dass diese Diskussion über Armut, Wohlstand, Energie, Zugang, Klima, alle diese Fragen kommen in einen Topf hinein. Und wir müssen einfach uns bemühen, diese Spannungen, die aus dieser Situation kommen, ein bisschen abzulösen oder abzuschwächen. Aufgrund, dass die sind ja auch Themen, die eigentlich die Diskussionen über globale Abkommen oder Vereinbarungen eigentlich verhindern. So, ich glaube, das ist eine wichtige Initiative, natürlich ein kleiner Beitrag, aber ein Weg, wo ich sehe, dass das schon ein Beitrag zu das globale Stabilität. Für uns ist es natürlich kein Geschäftsthema, sondern es ist eher eine Verantwortung der Gesellschaft.
Sie haben ein Projekt in Lesotho angesprochen, das heißt, Sie bringen diesen Menschen Strom.
So ist es, ja, das ist ungefähr knappe 2000 Einwohner in dieses Mpaki, kleine Ortchen dort, und wenn alles gut geht, was ich jetzt glaube, werden Ende nächstes Jahr das komplette Ort eine Stromversorgung haben.
Jetzt, wenn man sich das so überlegt, Lars Josefsson, wenn arme Leute, wenn mehr Leute Strom brauchen, müssen wir eigentlich, die den Wohlstand haben, weniger brauchen?
Da, auch zu dieser habe ich eine andere Meinung. Unser Problem in der Welt ist nicht, dass wir haben zu wenig Energie. so die Energie, die wir schon haben, reichen völlig gut aus für alle. Ist eine Frage von Zugang natürlich. Wie können wir das verteilen? Wie können wir das bezahlen? Und zuletzt, diese Energie, die wir haben zu unserer Verfügung, wie können wir das verwenden mit Hinblick auf Nachhaltigkeit und vor allem das Klimaproblem?
Jetzt hört man hier, also Sie sagen, wir haben eigentlich genug Energie, aber man hört immer Szenarien, ja, wir haben bald kein Öl mehr. In der Schweiz redet man von einer Stromlücke und Sie sagen, eigentlich haben wir genug.
Das ist klipp und klar, was ich sage. Ja. Und diese Diskussion, oder das Thema ist ja so ein komplexes Thema und es gibt so unterschiedliche Meinungen. Aber wenn ich die Fakten anschaue, komme ich ganz klar zu meiner Meinung. Zugang zu Energie oder Energieressourcen der Welt reicht völlig aus.
Ich möchte sagen, also einerseits, wir haben viel Energie. Energie ist aber immer auch verbunden mit Klimaschädigung, mit CO2-Emissionen. Was macht man bei Vattenfall, Lars Josefsson, für den Klimaschutz?
Wir haben ja ein Riesenprogramm natürlich. Wir sind aktiv auf alle Sektoren. Wir sind ja in das globale Diskussion sehr aktiv. In unserer eigenen Firma haben wir auch langfristige Ziele uns gesetzt. Das heißt, wir wollen bis 2030 unsere CO2-Ausstoß halbieren. Wir investieren in neue Technologien, in regenerativen Energien zum Beispiel. Wir haben ein 8 Milliarden Euro Investitionsprogramm für regenerativen bis 2015. Wir machen auch mit der Kohleverstromung sehr, sehr wichtige Technologieentwicklungen, das heißt die sogenannte CCS, was heißt Kohleverstromung mit Abscheidung und Speicherung von CO2. So, man kann sagen, wir sind auf alle Fälle tätig. Wir arbeiten auch mit den Kunden, Energieeffizienz, mit den Haushalten, aber auch mit der Industrie. So, in jedem Tätigkeitsbereich finden Sie Vattenfall aktiv.
Gut, schauen wir das ein bisschen genauer an. Also Sie treten seit Jahren für den Klimaschutz ein. Sie waren einer der ersten CEOs, gerade in diesem Bereich, die gesagt haben, wir müssen handeln. Gleichzeitig, Sie haben es angesprochen, sind Sie tätig in der Verstromung von Braunkohle in Deutschland. Das ist ein Ausstoß von etwa 80 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Sie sind einer der größten Verschmutzer, eben weil diese Technologie, die Sie angesprochen hat, die gibt es eigentlich noch nicht ganz oder die ist noch nicht marktreif. Wie geht denn das zusammen? Sie sagen, Sie machen etwas fürs Klima, gleichzeitig holen Sie Kohle raus und die meisten Leute denken, Kohle, das ist doch CO2-Produzent Nummer 1 fast.
Das ist richtig, kann so in bei ersten oberflächlichen Anschauen, kann ja so eine Konklusion kommen. Aber wenn wir ein bisschen tiefer nachguckt, dann werden wir sehen, dass diese Energieversorgung der Welt ist ganz, ganz abhängig von Kohle und Kohleverstromung. Und es wird so bleiben.
Warum?
Aufgrund, dass wir können diese Welt nicht ohne Kohle verstromen. Es geht nicht. Es wird auch nicht in Jahrzehnten nicht gehen. So, das heißt, Kohle wird da sein auf der Langfrist. Wenn wir zu diesem ersten Schluss kommen, dann ist ja die zweite Schlussfolgerung ganz klar. Das ist nicht vereinbar mit einer Lösung des Klimawandelsproblems. So, Konklusion nochmals ist dann, wir müssen dann durch Technik die Kohle sauber machen, sauber im Sinne von CO2-Ausstoß. Und deshalb haben wir ja frühzeitig dann investiert in diese neue Technologie und unsere Pilotanlage, wenn ja jetzt dieses Jahr in Betrieb ging. So, vom Umweltproblematik und speziell Klimaproblematik, glaube ich, dass diese Investition, die wir hier machen, ist vielleicht unsere allerwichtigste Investition.
Schauen wir diese Technologie ein bisschen an, also wir müssen das vereinfachen, aber die Idee ist, dass man eigentlich schaut, dass CO2, das Kohle oder dass die Verstromung von Kohle produziert, dass das gar nicht erst in die Atmosphäre gelangt. Und da gibt es so etwas, das nennt sich Carbon Capture and Storage, oder man fängt das irgendwie ein und man meißelt das in Stein oder man wirft das irgendwie in Blöcken ins Meer oder solche Technologien. Jetzt ist das ja erst in der Testphase und das ist noch wahrscheinlich jahrelang noch nicht einsetzbar. Man weiß auch nicht, ob das auch sich finanziell lohnt.
Das ist richtig. Wir sind jetzt in einer Entwicklungsphase. Es ist vorausschaubar, dass eine kommerzielle, breit zur Verfügung stehende Technologie, glaube ich, Zieldatum vielleicht 2020, könnte im besten Fall ein paar Jahre früher kommen, aber sag mal, die nächsten 10 Jahre müssen wir verwenden, um das Technologie zu entwickeln, es zu verwirtschaftlichen, und auch müssen wir diese regulatorischen Rahmen mit der Verwendung von dieser Technologie am Boden setzen. Und das war ein wichtiger Schritt. Die EU hat ja das jetzt gemacht. Und ich glaube, das ist 10 Jahre. Das ist ja eine lange Zeit. Aber in das Problem, das wir besprechen, ist 10 Jahre eine relativ kurze Zeit. Das ist gut genug und das ist die gute Nachricht. Es ist nicht zu spät und es wird funktionieren. Mit einem Preis von CO2-Ausstoß wird es sich auch lohnen.
Also das heißt, man nimmt jetzt in Kauf, dass wenn man jetzt auf die Verstromung von Braunkohle setzt, dass diese CO2-Emissionen jetzt ungehemmt mal weiter in die Luft gehen, bis dann in 10, 15 Jahren vielleicht eine Technologie hier ist, die das dann verhindert.
Das ist richtig. Aber mal ein Punkt, das ich gerne ansprechen wollen, ist, dass wenn wir sprechen von den normalen, konventionellen Kohlekraftwerken, es gibt ja auch eine Entwicklung der Technik. Das heißt, eine neue, moderne Anlage stoßt ja viel weniger aus als eine alte, uneffiziente Anlage. Nehmen wir hier ein Beispiel. Wir bauen jetzt eine Anlage in Hamburg. Und diese Anlage ist dann eine riesengroße Anlage, aber mit der neuen Stand der Technik. Wenn diese Anlage in Betrieb gehen, dann würde das bedeuten eine Reduktion von CO2-Ausstoß in Deutschland von 2,3 Millionen Tonnen pro Jahr. Aufgrund, dass diese Kraftwerk wird dann eine ältere, ineffizientere Kraftwerke ersetzen. Und das ist ein gewaltiger Sprung nach vorne. Und das zeigt auch, wie wir vorgehen müssen. Das heißt, in Schritten müssen wir eigentlich unsere komplette Gesellschaft umbauen. Mit neuer Technik in eine emissionsarme Richtung. Diese Aufgabe wird bei uns bleiben für die nächsten 50 Jahre oder so.
Und so viel Zeit haben wir auch, denke ich.
Und so viel Zeit haben wir auch, glücklicherweise. So, das Problem ist lösbar. Und das ist auch eine gute Nachricht. Und das ist auch bezahlbar. Das ist auch eine gute Nachricht.
Was macht Sie so sicher? Wenn man ja viele Leute hört, sagt man, es ist mindestens 5 vor 12, wenn nicht weniger. Und wir haben nicht 50 Jahre Zeit, bis die Technologien so sind, dass wir keinen CO2 mehr ausstoßen.
Na, es ist kein technologisches Problem, es ist kein finanzielles Problem, aber es ist ein politisches Problem. Das heißt, was ist politisch akzeptabel? Und da haben wir gesehen, in Bali war doch ein Schritt nach vorne, aber das politische Akzeptanz in den USA, in der China, in Indien, Brasilien und Südafrika und so weiter und so weiter, ist derzeit nicht vorhanden. Aufgrund natürlich, was ist gerecht? Also, wenn USA nichts macht, dann macht natürlich China auch nicht und Indien auch nicht und die anderen auch nicht. Aber es ist ja ganz, wenn wir das vereinfachen, kann man sagen, USA wird es nicht machen, ohne dass China was macht. Aber die Lösung ist vielleicht, dass es muss nicht gleich sein, sondern auf dieselbe Augenhöhe oder in dieselbe Messlatte. Das heißt, ein Commitment von USA kann ja auf eine höhere Ebene sein als ein Commitment in China in der jetzigen Phase. Und ich glaube, in diese Richtung liegt dann eine Lösung. Aber nochmals, was wir haben hier, ist ein politisches Problem, das politische Akzeptanz in den jeweiligen Ländern. Es ist eigentlich nicht ein technologisches oder finanzielles Problem.
Wenn ich so schaue, Lars Josefsson, Beobachterin in ihrem Heimatland Schweden, die sind ein bisschen hin und her gerissen über ihre Person. Einerseits loben sie als eine der ersten Wirtschaftsbosse, wirklich ganz klar ein Bekenntnis zum Handeln für den Klimaschutz gemacht haben. Andererseits haben sie seither auch den Konzernumsatz vervierfacht, oder vor allem dank Investitionen in Kohlekraftwerke. Sie schreiben auch, dass dass sie 1% ihres Gewinns respektive investieren in erneuerbare Energien. Und die Beobachter sagen, ja, sie sagen so viel für den Klimaschutz und machen trotzdem eigentlich sehr wenig.
Was das zeigt, ist natürlich, es gibt eine hohe Emotionalität rund um Energiefragen. Es ist auch ein sehr komplexes Thema und eigentlich schwierig zu verstehen, die Zusammenhänge. Meine Aufgabe, meine Verantwortung ist natürlich Umwelt, Versorgung, Wirtschaftlichkeit. Ich muss ein Optimum finden in all diesen und dann Weg nach vorne, das nachhaltig ist. Das ist meine Aufgabe, meine Verantwortung. Und die sehr oft kommen ja Meinungen da in die Richtung, was Sie gesagt haben. Die kommen auch von Ecken, die keine Verantwortung tragen. Und das nur eine Meinung vertritt und eigentlich nicht eine Gesellschaftsmeinung vertreten. Das ist auch in Ordnung. Wir brauchen Kritik, wir brauchen eine spannende Diskussion. Aber ich muss ja diesen Weg finden, was eigentlich die gute Abwägung für alle Beteiligten. Unsere Firma hat als höchstes Gebot, wir sagen, wir wollen Diener der Gesellschaft sein und wir wollen dann Nummer eins für die Kunden und Nummer eins für die Umwelt zu sein. Das ist unser höchstes Gebot und das versuchen wir zu machen. Wir versuchen auch, das zu kommunizieren. Es gelingt uns nicht immer, diesen Bild zu transportieren oder zu erklären, was wir tun und warum wir das tun. Ihre letzte Bemerkung zu Investitionen ist auch ein Thema, der eigentlich nicht verstanden ist. Das heißt, wir investieren so viel, wie eigentlich Sinn macht. Wenn, sagen wir mal, eine neue Technologie da ist, dann muss man eigentlich diese Technologieinvestition machen in Schritten, um eigentlich eine optimale Entwicklung zu bekommen. Dann würde das zehnfache Investition nicht helfen. Das heißt, dann werden wir nur eine Geldverschwendung haben. Und dieses Geld brauchen wir ja für andere Investitionen, die auch dasselbe Zielrichtung unterstützt. Und ich glaube, das ist meine oberflächliche Betrachtung nicht verstanden. Aber andererseits habe ich gesagt vorher, wir haben jetzt ein 8 Milliarden Euro Programm für Investitionen in regenerativen Energien. Es ist ein Mix, eine multidimensionale Frage, das zu beantworten ist. Und ich habe große Verständnis, dass es ist eine, diese Komplexität ist nicht so durchschaubar bei der oberflächlichen Betrachtung.
Ich sehe, Sie haben diese Diskussion wahrscheinlich schon oft geführt. Sie sind einerseits sind Sie verantwortlich für einen großen Stromkonzern, die Vattenfall. Andererseits sind Sie auch Physiker. Ich möchte einen Schritt noch weitergehen. Sie sind ebenfalls Umweltberater der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich bin ja eingeladen, diese Beratungsfunktion zu übernehmen. Und das ist, so wie ich das erklärt bekomme, ausschließlich aufgrund meine Tätigkeit auf diesem Bereich, das Klimaproblem und auch meine, sagen wir, Leadership-Initiativen in der Wirtschaft für Klimawandel. Ich habe ja gegründet diese 3C-Initiative, Combat Climate Change, Business Leaders Initiative, die sehr erfolgreich ist. Und ich glaube, dieses Engagement, diese konkrete Maßnahmen, das ich eingeleitet habe, hat Frau Merkel dazu gebracht, dass sie wollten einfach mehr diese Beratungsfunktion anbieten. Ich sehe das natürlich eine große Ehre und mache das gerne.
Wir haben gewisse Leute geschrieben, da hat man den Bock zum Gärtner gemacht, eben weil sie sagen viel zum Klimaschutz, aber sie können es nicht von heute auf morgen realisieren.
Ist natürlich logisch, dass so ein Kommentar kommt. Aber ich sage immer zu das, ich bin völlig offen und ich bin völlig transparent und ich trete ihn gerne in alle Diskussionen hinein, um eigentlich unsere Aktivitäten, meine Standpunkte und so weiter auszutauschen mit jedem anderen. Und wenn jemand anderen bessere Konzepte oder Vorschläge haben, dann nehme ich das gerne an. Und wir werden dann in die Richtung gehen. Aber das Einzige, was ich will, ist eine offene Diskussion auf Faktenbasis natürlich. Und dann bin ich sicher, dann werden wir zum selben Meinung kommen.
Sie haben vorhin das Stichwort Abwägen gesagt. Ich möchte noch das Stichwort Kernenergie ansprechen. Auch Vattenfall hat Kernkraftwerke und Kernkraftwerke können anfällig sein für Störfälle. Die machen auch immer wieder große Schlagzeilen. Sie haben gesagt, in Deutschland man könnte auf Kernkraft verzichten. Man kann nicht die Welt versorgen ohne Kohle. Jetzt ganz konkret bei Vattenfall, wenn Sie jetzt abwägen, braucht es ein Kernkraftwerk oder braucht es ein Kohlekraftwerk? Welche Faktoren nehmen Sie, um so etwas abzuwägen?
Wir brauchen ja beide, wir brauchen einen Mix. Und das Klimaproblem, das Nummer eins ist, müssen wir alle Maßnahmen und alle unterschiedlichen Formen von Technologien unterstützen und haben in dem Mix, der eigentlich Sinn macht. Kernkraft ist so eine Technologie. So, ich bin ein Befürworter von Kernkraft. Wir müssen Kernkraft, oder ich sage, es ist ein guter Rat, Kernkraft zu verwenden. Auf zweierlei Gründen, oder drei kann man sagen. Der eine ist, Kernkraft ist wirtschaftlich, es drückt die Preise runter. Zweitens, es stoßt keine CO2 aus. Drittens, werde ich auch sagen, ist, dass wir haben ja auch sehr gute Erfahrungen. Wenn wir schauen, die letzten 50 Jahre mit Kernkraft in der Welt, haben wir grundsätzlich eine sehr, sehr gute Erfahrung.
Es ist einfach, wenn es eine schlechte gibt, dann ist es eine sehr schlechte, wenn ich Tschernobyl nenne.
Ja, sag mal, wir haben Tschernobyl als Einzelfall, werde ich sagen. Und wir wissen genau, warum es so passiert ist. Und wir wissen auch, dass dieser Grund zu dieser Riesenstörfall wird nicht eintreten mit anderen Technologien, die sind ja zum Löwenteil die Verwendung in Europa, USA und so weiter und so weiter. So, ich glaube, wir wissen schon, was Tschernobyl war, und wir wissen auch, warum es nicht eintreten werden in unsere jetzigen Anlagen. Viertes, wenn ich zulegen darf, ist, dass wir haben ja auch Kernkraft seit 50 Jahren. So oft ist ja, heutzutage finde ich, dass wir führen eine Diskussion, sollen wir Kernkraft haben oder nicht. Aber das ist ja eigentlich eine falsche Diskussion. Wir haben schon Kernkraft. Es gibt auch in der Schweiz, es gibt in Deutschland, es gibt in Schweden. Es ist vorhanden. Und diese zum Beispiel Abfallsituation, Restlagerung und so weiter, Endlagerung und so. Dieses Problem ist da, es ist lösbar natürlich. Schweden und Finnland, glaube ich, sind gute Beispiele, wie das gelöst werden können. Und dieses Problem soll in jedes Land gelöst werden. Und das ist unabhängig von Zukunft von Kernkraft. Das heißt, wir haben ja Kernkraft schon. Also es ist nicht eine Frage, Kernkraft ja oder nein. Diese Frage haben wir seit 30, 40 Jahren beantwortet. Wir haben Kernkraft.
Wenn Sie jetzt sagen, jetzt weiterführen oder neue Kraftwerke, habe ich Sie richtig verstanden? Sie prüfen das auf Wirtschaftlichkeit, auf Sicherheit und dann auf CO2-Ausstoß?
Absolut, absolut. Alle diese Faktoren kommen in unsere Äquation hinein. Ja.
Und in diese Reihenfolge?
Die Reihenfolge kann man unterschiedlich betrachten, man muss jeden Einzelfall dann anschauen. Eine Investitionsentscheidung, eine große Investition ist immer sehr sorgfältig geprüft und man muss alle diese Faktoren aber nicht so dogmatisch in eine spezielle Reihenfolge machen.
Etwas, was immer wieder Fragen aufwirft, ist, wenn immer mehr Leute Energie brauchen, und wir brauchen immer mehr Energie, auch wenn wir sparen, es scheint immer, was wir einsparen, brauchen wir einfach an zusätzlichen Geräten. Lars Josefsson, glauben Sie wirklich, dass man das Klima weniger belasten kann, solange man auf Wirtschaftswachstum setzt, wenn man auf nichts verzichtet?
Ich glaube schon, es ist möglich zu vereinen Zuwachs, Energieverbrauch und Klimaschutz in einen. Das heißt, im Grunde unsere Lebensqualität, wenn Sie so wollen, können wir durchaus behalten. Das gilt ja auch für die Menschen in Asien, die wollen ja auch dazu kommen. Wir werden uns natürlich anpassen, aber unsere Aufgabe ist ein Umbau unserer Ökonomie der Welt in eine nachhaltige Emissions, arme Wirtschaft.
Lars Josefsson, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.